Sind unsere Herzen offen? Sind wir offen für Gott? Lasst uns aufstehen. Lasst uns diesen Abend mit einem offenen Herzen, mit offenen Gedanken, mit einem offenen Geist. Ja, einfach unser Herzen, Herr, mögest du jetzt öffnen. Und wir möchten uns dir jetzt öffnen, Heiliger Geist, für diesen Gottesdienst, was du uns heute Abend zu bieten, zu geben hast. Und wir möchten uns dir hingeben und auch mit einem offenen Herzen lieben. Advent, wir sind in voller Erwartung. Erwartung deines Kommens, deiner Gegenwart, deiner Herrlichkeit, deiner Macht. Segne diese Stunde und segne all die, die hier gekommen sind und die Nöte haben. Begegne ihnen und Herr, die unterwegs sind, du möchtest mit ihnen sein und genauso die irgendwo zu Hause geblieben sind. Aus welchem Grund auch immer, Herr, du begegnest jetzt auch den Schwachen, den Kranken, den Mühseligen und Beladenen. Wir sind offen für dich, Gott. Amen. Preis dem Herrn. Wir singen 2, 3 Chorusse noch, preisen Gott und dann hören wir Worte Ermutigung und dann fahren wir fort. Lasst uns einfach ganz offen sein für Gott. Und vergiss die Woche, vergiss den Stress, vergiss alles, was dir über die Leber gelaufen ist, was dich schwach, krank, müde, träge gemacht hat. Und schau auf Jesus und du wirst glücklich. Amen. Wir rühmen dich, Jesus. Du bist der Herr des Universums. Du bist der König aller Könige, du bist der Messias, der Christus, der Gesandte Gottes. Halleluja. Oh, wir erheben dich und wir rühmen deine Macht, deine Herrlichkeit, deine Kraft, dein Wort, dein Geist, deine Liebe. All das, was du uns schenkst, wir rühmen dich. Halleluja, Anbetung sei dir, oh Gott. So, wir wollen jetzt den Herrn preisen für die Bibel, danken für die Bibel, wenn du dir bewusst wirst, was es gekostet hat, die Bibel bis zu dir zu bringen, dann wirst du auf den Knien Gott danken. Wie viele Menschen haben ihr Leben gelassen? Wie viele Menschen haben Opfer gebracht, finanziell, körperlich, gesundheitlich, dass die Bibel bis zu uns, bis hierher kommt? Die Bibel musste übersetzt werden, die Bibel musste gedruckt werden, die Bibel musste verbreitet werden, die Bibel musste bekannt gemacht werden, die Bibel musste gelehrt werden, dass es in das Gedankengut der Menschen hineinkommt. So die Bibel ist gewachsen in 6000 Jahren. So die Bibel ist gewachsen bis zu uns, ist sie gekommen. Von irgendwo mal angefangen mit dem Hiob oder mit wem auch immer. Und durch Leiden, durch Stürme, durch Kämpfe, durch Kriege. Man hat die Bibel verboten, man hat dann sich irgendwo in Kleider eingenäht und wieder rausgeschmuggelt. Wie viel Schmuggel wurde mit der Bibel schon getrieben, mehr wie mit anderen Rauschgift zusammen. So die Bibel, Wort Gottes. Ich bin Gott dankbar für die Bibel. Und ich schätze die Bibel. Und wir schätzen vielleicht erst die Bibel, wenn wir sie nicht mehr lesen können. Wenn wir sie nicht mehr haben oder nicht mehr haben. So, das schätzen wir. Ich will eine kleine Geschichte noch hinzufügen, dem, was Monika hier erzählt oder gesagt hat. Ich habe mein erster Bibelschmuggel. Es war 1974, 75, habe ich zum ersten Mal Bibel nach Rumänien gebracht und transportiert. Und ich habe keine Adresse gehabt, wo ich die Bibel abladen soll. Aber das Missionswerk, das mir die Bibel gegeben hat, sagte, da und dort in dieser Stadt, Gott wird dich leiten, das sei der Pfingstler, für euch kein Problem, die richtigen Leute zu finden. Und wir sind losgefahren und dann kam ich in eine Stadt oder in eine Ortschaft an der Grenze. Wir haben gebetet, gefastet, lieber Gott, was soll man machen? Wo verstecke ich die Bibel? Ich habe noch gar keine Erfahrung mit Bibelschmuggel gehabt. Und dann hat Gott gesagt, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Das war das Erste. Und wir kamen tatsächlich an der Grenze. Wir haben vorher, also Ortschaft vorher gefastet und gebetet und dann diese Prophetie, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Wir kommen an der Grenze, wir müssen alles auspacken. Und dann die Pakete, wo jetzt die Bibeln drin waren, die waren nicht versteckt. Und die waren auch nicht irgendwie markiert oder getarnt. So, die waren so nagelneu, wie sie aus der Druckerei kamen, so waren sie da hinten. Und der Zöllner zieht die ganzen beißen Kartons hervor, reißt auf, was ist da drin? Und direkt Biblia, 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 Biblia. Also überall war Bibel drin. Ich habe gedacht, lieber Gott, jetzt sind wir im Gefängnis. Auto ist beschlagnahmt. Aber von wegen. Die beiden haben sich gegenseitig angeguckt und die 2 Kartons reingeschoben. Die Fahrt ging weiter. Aber wo laden wir jetzt die Bibeln ab? Wir haben keine Adresse. Wir kommen in die Ortschaft, morgen sehr früh, die ganze Nacht durchgefahren. Wir schlafen und da klopft jemand ans Fenster. Sie kommen aus dem Westen. Ja, freilich. Man sieht es am Auto, am Nummerschild und dergleichen. Sie sollen zu uns kommen zur Tasse Tee. Sie haben bestimmt noch nichts gefrühstückt. Wir haben dort Tasse Tee getrunken, gefrühstückt. Und dann hieß es, ihr könnt nicht hier bleiben. Wir haben Bekannte. Können wir sie weitervermitteln? Und das ging so weiter. Und dann kommen wir in ein Haus und dann fragt mich jemand, ob wir Bibeln haben. Natürlich, wir haben unsere Bibeln dabei. So, und wir lügen nicht, dass wir sagen, ja, wir haben unsere eigenen Bibeln dabei. Denn wir wissen nicht, das könnte genauso Sekuriatis gewesen sein. Und was ist dann? Wir können nicht hier bleiben wieder. Wir müssen weiter. Und werden wieder weiter vermittelt in so ein Ort, Häuschen im Maisfeld, irgendwo weit weg in der, von der Stadt. Und da kommen wir hin und da beten die Geschwister. Und wir schließen uns auch dem an und beten. Und dann fragt einer dieser Besucher oder einer der Leute im Haus, heute Nacht ist ein Bruder gekommen, etwa 500 bis 800 Kilometer, also oben aus der Grenze nach Ungarn. Und Gott hat ihm gezeigt, dass er heute eine Bibel kriegt. Haben Sie eine Bibel für ihn? So, und zuerst mal nachgedacht, was sagt man da, was macht man da? Und dann sage ich, ja, ich denke, wir haben für ihn eine Bibel. Und dann hole ich die Kartons rein und sage ich, Bruder, nimm hier ein Karton, ist ein für dich. Du hättest das sehen müssen. Der Mann fällt wer stand auf die Knie auf sein Angesicht und sagt, Gott, ich habe um eine Bibel gebetet und du hast mir einen ganzen Karton gegeben, Bibeln. Ich muss euch nur eines sagen, damit ihr die Situation versteht, den Wert der Bibel. Nur der Pastor hat früher in der Gemeinde dort oder in den Gemeinden eine Bibel gehabt. Die Leute haben keine Bibel gehabt. Die Bibel war so offen wie hier. Dann sind sie immer im Gottesdienst reingekommen, bisschen geblättert und mitgeschrieben, abgeschrieben, diese Bibelverse. Das war also nur der Pastor und nur die Gemeinde hatte unter Umständen eine Bibel, aber geschweige denn die Geschwister. Und der hat sich nicht zweimal sagen lassen, der hat den Karton genommen und auf der Stelle heim weitergefahren. Gott hat ihm nicht nur eine Bibel gegeben, sondern einen Karton. Aber das Interessante war dieses Timing, dass wir gerade dahin kommen in diesem Morgen oder in diesem Mittag, schon im Vormittag, so dass alles so zusammenfiel. Das war die Führung Gottes. Das war mein erster Bibelschmuggel. Und das ist nur ein Fall. Wir haben dann eine Organisation gehabt und mit unserem Caravan, wir sind dann in einem Jahr 28 Mal in den Osten gefahren und Bibeln geschmuggelt. In einem Jahr 28 Mal, bis dann wir verraten worden sind und der Wohnwagen beschlagnahmt wurde. Aber für die Bibel, für Wort Gottes. Und bei jedem Transport zwischen 500 und 1200 Bibeln oder Neue Testamente, immer rüber über die Grenze. Nicht entdeckt, nicht entdeckt. So, wie viele Bibeln sind rübergekommen? Praise Gott für die Bibel. Amen. Lass uns jetzt noch singen, Gott loben und preisen. Und wir fangen gleich mit dem Opfer an und mit dem Gebet an. Wir möchten unser Opfer bringen und einfach Gott preisen mit unseren Gaben. Gott hat dich so reich gemacht. Gott hat dich gesegnet. Gott hat dir all das gegeben, was du brauchst für ein gottseliges Leben. Du hast die Kirche, du hast das Wort Gottes, du hast die Gemeinde, du hast den Prediger, du hast die Geschwister, du hast die Musik. Wir haben ja alles, was wir brauchen. So, wir haben Grund, Gott zu loben und zu preisen. Halleluja. Wir haben Jesus und wir haben den Heiligen Geist. Und wir haben Freiheit, Gottes Wort zu hören und zu predigen. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt auch für diese Gaben, die wir dir bringen dürfen. Es ist nicht so selbstverständlich, dass wir dir etwas opfern dürfen. Herr, du hast unsere Hände gefüllt mit Gutem, mit Barmherzigkeit, Herr. Und wir möchten hier heute Abend dich beteiligen an unseren Finanzen. Wir möchten dich beteiligen an dem, was du uns gegeben hast. Und heute Abend, Herr, wir fragen uns, was soll ich dir geben? Herr, was soll ich dir geben? Was ist richtig? Was soll ich zum Bau der Gemeinde geben? Dein Wort sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Herr, und heute Abend fragen wir uns vom Herzen, was soll ich dir geben? Herr Jesus, und du wirst jedem Einzelnen zeigen und sagen, was du uns wert bist. Oh Herr, was du uns bedeutest. Und aus Liebe zu dir möchten wir unser Leben jetzt auf den Altar legen. Herr, ich danke dir, dass wir das tun dürfen. Freiwillig, ohne Zwang. Ohne Druck, freiwillig. Und du segnest einen fröhlichen Geber. Aber genauso auch mit unseren Gebeten, Herr Jesus. Wir bringen unser Anliegen vor dein Angesicht. Wir haben Nöte. Jeder von uns hat Schwierigkeiten. Und dein Wort sagt, rufe den Herrn an und er wird dir antworten. Und bring dein Anliegen vor mir. Wirf deine Sorgen auf meine Schulter und ich will deine Last tragen. Herr, und genau das ist, wenn wir jetzt unsere Gebete nach vorne bringen. Wir legen unsere Lasten in deine Hände. Und in deine Hände sind unsere Lasten aufgehoben. Unsere Bürden sind aufgehoben. Halleluja. Menschen befehlen sich uns an. Menschen bitten um Fürbitte und wir stehen für die Menschen, die in Not sind, mit ein hier.
Herr, nicht, es geht nicht um uns. Es geht um deinen Namen, um deine Ehre, um dein Reich, Herr. Es geht um deine Verherrlichung. Greif ein, lebendiger Gott, und offenbare du dich in all den verschiedensten Situationen des Lebens, die hier in diesem Gebetskasten repräsentiert sind, gerade jetzt. Halleluja, ich danke dir für den Geist des Glaubens, der Hoffnung, der Zuversicht. O Herr, ich danke dir, dass wir kühn sein dürfen vor dir, jetzt, in diesem Moment. Und wir erwarten Großes von dir, in Finanzen und auch in der Hilfe Gottes. Amen. Amen.
So, wir bringen. Heilig, mächtig, wunderbar ist der Herr. Amen. Wir nehmen Platz. Vielen Dank. Gestern in Frankfurt Oder kam ich auf das Gespräch, was über die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig und ihr sollt heilig sein wie Gott. Und da ist mir ein Gedanke groß geworden. Man muss ja den Frankfurtern ja das Evangelium anders predigen wie die Berliner. Die haben keinen Religionsunterricht gehabt, die haben keinen Konfirmandenunterricht gehabt und all das. So, die kommen so aus der Welt, aus New Age, Esoterik oder sonst noch woher. So, und was ist heilig? Und wir haben ja gesungen, heilig, heilig ist der Herr. Der Herr ist was Besonderes. Der Herr ist einmalig. Und wenn wir heilig sein sollten, wir sollen einmalig sein, wir sollen besonders sein, wir sollen Originales sein. Das ist, was Gott will. Heilig. So, lass uns nachdenken ein bisschen, was ist heilig. Wir singen so schön heilig, aber Gott ist was Besonderes, was Einmaliges. Den gibt's nur einmal. Und Gott will, dass es dich und mich auch nur einmal gibt. Und dass wir Originale Gottes sind. Möchte ich heute Abend euch alle ganz herzlich einladen zu den Veranstaltungen hier im Haus. Zuerst einmal, wir haben hinten ein Bazar. Schau dort vorbei. Das geht für das Waisenhaus nach Indien, Kalkutta. Kalkutta ist eine Stadt, die im Schmutz versinkt. Das ist die eine Seite. Kommunisten regieren dort. Also in Indien ist es merkwürdig. Ein Land so religiös wie Indien, Kommunisten sind an der Regierung. Gerade in Kalkutta. Aber auch die Not ist dort groß. Deshalb sind auch die Kommunisten an der Macht, weil die vielleicht noch etwas tun für die Menschen. Nur nebenbei, wir möchten auch für die Waisenkinder etwas tun und alles, was wir hier einnehmen, geht in diese Arbeit. Und ich danke allen, die schon so fleißig eingekauft haben, irgendwas mitgenommen haben. Oben ist etwas Brauchbares, ich darf nicht sagen Kleinkram. Das sind wertvolle Sachen. Kleinode. So, das sind Kleinode. Bedient euch bei diesen Kleinoden. Vielleicht ist etwas, was du jemand schenken möchtest. Ich muss nicht sagen, dass du es in der Nazarethkirche gekauft hast. Und gibt es, mach ein Geschenk für jemanden, eine kleine Freude und kannst günstig kaufen und du unterstützt dabei die Arbeit. Wer etwas noch hat zum Abgeben, zum Verkaufen, diesen Bazar machen wir bis kurz vorm Heiligabend. Also da möchten wir Gelegenheit geben, einfach zu investieren. Du kannst vielleicht kein Geld geben, aber du kannst so Sachen, was du zu Hause nicht mehr brauchst, was zu Hause dir Platz wegnimmt. Du möchtest dir was Neues kaufen, aber du kannst das Neue nicht kaufen, solange das Alte noch da ist. Das Alte muss weg. So, gib dir die Möglichkeit. Und du kannst es am Schluss so machen, was nicht verkauft wird, kannst wieder nach Hause nehmen, deine Sachen, oder jemand verschenken. Das ist dann dir ganz frei überlassen. Am 1. Januar haben wir Taufe hier. Wir fangen also von hinten an. Ich bin schon im Januar. Das wird ein großer Tag sein für manche. Also starker Abend, starker Tag sein. Ich brauche eure Hilfe. Die Uschi hat mich heute angerufen und hat gesagt, also da ist ein Problem. Unser Warmwasserboiler funktioniert nicht. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Vielleicht hat jemand zu Hause einen Durchlauferhitzer, einen Warmwasserboiler. Oder jemand möchte diesen Warmwasserboiler spendieren. Ich weiß nicht, was der kostet, aber der ist nicht billig. Lothar, weißt du zufällig, was so ein Warmwasserboiler kosten würde? 300 Euro. Also 300 Euro. Vielleicht will jetzt jemand, weil wir haben mit der Taufe ein Problem. Man muss mal in Kochtöpfe Wasser warm machen für die Taufe. Und du, also bis man im Kochtopf das Wasser warm macht, ist viel Arbeit. Vielleicht kann irgendjemand, entweder hat jemand zu Hause einen Durchlauferhitzer. Bitte?
Ja, ich weiß, aber niemand möchte Schnupfen haben und Erkältung und sonst was, dass dann nachher krank wird. Der Jordan war auch warm, da ist auch die Wäsche schnell getrocknet. Also im Jordan hätte ich kein Problem, aber hier in unserer Region braucht man ein bisschen lauwarmes Wasser, dass man nicht gerade mit kaltem Wasser getauft werden möchte. So, wir sind ja nicht so wie die orthodoxe Kirche, wir haben hier eine Taufe gehabt, dass wir noch keine Heizung hatten. Da haben sie den kleinen Jungen, also ich habe gesagt, das gibt's nicht. Der kleine Junge, dem wurde die Nase zugehalten und dann ins kalte Wasser reingesteckt. So haben die hier mal getauft, dass wir noch keine Heizung hatten. So, und das wollen wir nicht machen, dass wenn Eisschicht drauf ist, 1. Januar kann ja kalt sein. So, wer hier einen Warmwasserboiler spenden möchte oder zu Hause einen hat, das wäre uns eine große Hilfe. Dann können wir wieder nur einen Schlauch anschließen und das einfach hier reinlaufen lassen. Wäre uns ein Geschenk. Wenn jemand das machen möchte, hat die Gelegenheit. Aber die Taufe ist einetweg. Ich habe schon im März getauft im eiskalten Wasser. Da hat man Eis aufgeschlagen. Das geht auch. Aber ich war nicht im Wasser. Ich habe nur gepredigt und gebetet. Aber dann die 13, 14 Geschwister, die dann getauft worden sind. Okay. Morgen habe ich ein ganz großartiges Thema. Da musst du kommen. Morgen wirst du etwas hören, was dein Leben sprengen wird. Auch am Sonntagmorgen werde ich ein großartiges Thema haben. Die Kraft der Träume ist morgen Abend. Über die Träume, ein Seminar über die Träume. Eigentlich müsste ich eine ganze Woche darüber sprechen, über die Träume. Und wie ich die Träume umsetze, wie ich die Träume gebrauche, wie ich mit den Träumen über die Träume gesund werde, dass die Träume mich heilen, Heilträume, wie bekomme ich diese und so weiter. Über die Träume, über die Macht der Träume, die Kraft der Träume werde ich morgen sprechen. Ich sage euch nur, ich bräuchte dann eine ganze Woche dafür, aber ich werde das versuchen, in einem Abend zusammenzupressen über die Kraft der Träume. Ich lade euch alle herzlich ein. Und dann am Sonntag, da wird das Thema sein, die erfüllte Messias-Erwartung. Alle, die noch irgendeinen Messias irgendwo erwarten, ob es Juden, Buddhisten, Hindus oder wer weiß, Moslems, alle, die noch einen Messias erwarten, die leben hinterm Mond. Die wissen nicht, um was es wirklich geht. Der Messias ist bereits gekommen. Jesus ist gekommen, er ist da. Also das ganze Judentum kann es vergessen, die noch immer auf den Messias warten, die sind auf dem Holzweg. Jesus ist gekommen und wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Amen. Aber ich möchte über diese Messias-Erwartung und ich möchte Argumente bringen und ich werde Beweise antreten, dass du mit jedem Juden argumentieren kannst und kann sagen, guter Mann, du liest dein altes Testament nicht, du kennst deine Tora nicht, du weißt nicht, wovon du sprichst. Du lebst irgendwo im dunklen Mittelalter, du hast nicht begriffen, der Messias ist bereits gekommen. Jesus ist der Messias, dieser Christus, der Gesalbte Gottes. Okay, das ist das Thema für Sonntag früh. Ich empfinde großartig, gerade die Messias-Erwartung, die erfüllte Messias-Erwartung. Er ist da, Christus ist da. Halleluja. Ich habe mal plakatiert und auch für Christen muss man da, auch die Christen werden ihr Fett abbekommen. Denn ich habe mal in meinem Fanatismus 1000 Plakate in Stuttgart verklebt. Jesus kommt wieder. Und war so überzeugt und war so fanatisch und so verrückt. Jesus kommt wieder, verklebt 1000 Plakate. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Johannes, du bist falsch. Jesus kommt nicht wieder. Jesus ist gekommen. Und dass Jesus wiederkommt, ist Maranatha. Er ist mitten unter uns, wo 2 oder 3 zusammenkommen in seinem Namen. Und ich bin sogar von dieser verrückten Idee bekehrt worden. Jesus kommt wieder. Ich warte nicht auf die Wiederkunft Jesu. Er ist da. Und wenn er kommt, er wird erscheinen und uns zu sich nehmen. Das ist, was passiert. Die erfüllte Messias-Erwartung und Hoffnung. Also auch die Christen warten nach diesem jüdischen Messias, der noch irgendwo kommen muss. Nein, Jesus ist schon gekommen. Der ist mit unter uns. Wenn man das begriffen hat, ist die Religion total anders. Und das wird uns helfen am Sonntagmorgen. Dann am Samstag, also nächste Woche, Freitag, lass dich von Gott überraschen. Wir gehen auf Weihnachten zu. Also wir wollen uns über Geschenke Gottes Gedanken machen. Gott will uns überraschen. Wird am Freitag das Thema sein. Und jetzt aufpassen, am Samstag, den 18. Dezember, Lieder- und Musikabend. Etwas relaxing, etwas Entspannendes, etwas Fröhliches, etwas Frisches. Jeder bringt etwas mit hinein. Da wollen wir urchristlich sein. Wenn ihr zusammenkommt, jeder habe etwas, ein Gedicht, ein Psalm, ein Lied, ein Musikstück. Und ich lasse mich überraschen, was alles passiert, was was ihr zusammenbringt, so einen bunten Strauß zusammenbinden, das wollen wir hier schaffen und hier zustande bringen. Dann Heiligabend, wir werden nur einen Gottesdienst haben, am 24. Dezember um 16 Uhr und da erwarte ich euch alle. Und bringt auch eure Gäste mit. Wenn sie schon nie in die Kirche gehen, bringt sie am Heiligabend in die Kirche. Die sollen das Wort Gottes kommen und ich werde nur eine Stunde versuchen zu predigen oder den Gottesdienst zu halten. Eine Stunde, das schaffen wir schon. Aber Silvester, dafür bin ich umso länger im Silvesterabend. Wir werden Silvester von 7 Uhr bis 0.30 Uhr etwa haben und wir werden eine gute Zeit haben. Die Rundbriefe Kontakt ist auch erschienen oder jetzt fertig. Könnt hinten mitnehmen, das werden so die bekannt machen. Okay, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Frankfurt-Oder, wie gehabt. Wir haben Dienstag und Donnerstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr, das noch bis Neujahr. Und ab 1. Januar haben wir dort nur Donnerstag und Sonntagabend 19 Uhr Gottesdienst. So, dann sind wir wieder frei und wir beten für Brandenburg, dass Gott dort irgendetwas auftut, eine Tür auftut. Heute Abend, mein Thema ist Patent. Gott hat eine Patentlösung für dich. Kannst du Amen sagen? Er hat eine Patentlösung. Gott hat eine Patentlösung für uns. Und über die Patente Gottes wollen wir uns Gedanken machen heute Abend. Denn wenn ich so die ganze Schöpfung anschaue, die ganze Schöpfung ist nichts anderes wie ein Erfindungslager. Da ist ein Patent nach dem anderen. Die Natur ist so geschickt, so auf abgestimmt. Da stimmt alles in der ganzen Natur. Die Patente, da ist alles einmalig. Patent ist etwas Einmaliges, etwas Besonderes, ideenreich. Patent ist, man wusste schon immer, aber man ist nicht draufgekommen. Also das ist Patent. Also man ist draufgekommen. Edison hat die Glühlampe erfunden, Plattenspieler. Er war beteiligt bei der Erfindung vom Telefon, hatte die Filmkamera erfunden und so weiter. Edison ist so eigentlich so Wegbereiter für viele, viele Erfindungen, Entdeckungen. Hat über 3000 Patente, der gute Mann. Also neben und noch einige Gebrauchmuster auch. So, er war sehr kreativ. Aber ich darf hier eines sagen, Gott ist kreativer. Edison hat etwas verstanden, hat die Natur beobachtet und aus der Natur hat er so viele Impulse für seine Entdeckungen genommen. Alles, was die Erfinder erfinden, hat Gott bereits gehabt. Die Natur hat schon gehabt. Die Voraussetzungen dafür hat die Natur gegeben. Gott ist der Erfinder des Lichts. Und lass uns mal ein bisschen anschauen, was Gott alles erfunden hat. Das Licht. Was wären wir ohne Licht? Was wärst du ohne Licht? Gott ist der Erfinder der Sprache. Oder wie wir hier heute Abend gehört haben, Gott ist der Erfinder des Buches, der Bibel. Also was hätten wir, wenn die Worte nicht aufgeschrieben worden wären? Wir müssten alles noch uns auswendig lernen und behalten im Kopf. Aber Gott ist auch der Erfinder des Gehirns. Gott hat alles bereits entdeckt, erfunden. Die Natur war immer zuerst. Die Natur hat immer eine Lösung. Und die Natur findet immer eine Lösung. Und wenn wir über die Erfindungen nachdenken, Gott hat eine Patentlösung. Die Natur und Gott hat immer eine Lösung für dein Leben. Ich nehme jetzt Natur und Gott, möchte in einen Topf hineinwerfen. Denn auch die Ungläubigen, Gott lässt die Sonne scheinen für Gerechte und Ungerechte. Also Gott macht nicht für die Moslems was extra, für die Buddhisten was extra, für die Christen was extra, für die Pfingster was Spezielles. Nein, er macht für alle gleich. Für alle gleich und alle können an seinen Segnungen teilhaben. Gott ist der Erfinder des Natürlichen und Gott ist auch der Kreator, der Konstrukteur des Übernatürlichen. Gott hat für alles eine Patentlösung. Und wenn du sein Kind bist, lebst du nur von Patenten. Nur von Patenten. Etwas Besonderes. Speziell für mich. Nur für mich gemacht. Er ist der Erfinder des Lebens. Er ist der Erfinder der Gesundheit. Gott hat die Gesundheit geschaffen. Den Wohlstand. Er hat sehr praktisch gedacht. Wenn ich ans Paradies denke, vier Flüsse umzäunen das Paradies, soll es nicht so heiß sein, nicht so kalt sein, sehr bequem, gut befeuchtet alles. Diese göttliche Lösungen für den Menschen, dass der Mensch sich an allem wohlfühlt. Schau mal deinen Körper an. Du bist ein Wunderwerk Gottes. Dein Körper. Gewiss, du hättest vielleicht andere Farbe von Augen, vielleicht ein bisschen die Nase länger oder kürzer. Und wenn die Nase länger wäre, würdest du überall sie reinstecken. Und versuche dich überall rumzumischen. Also Gott hat schon gewusst. Ich bin Gott so froh, dass er meine Nase nicht zu lang gemacht hat. Ich war mal im Zoo, hab die Affen mit den langen Nasen gesehen. Da habe ich gesagt, oh Gott, ich danke dir, dass meine Nase gerade so geworden ist, wie sie geworden ist. Wenn ich die Erde anschaue, hier ist die Erde, da sind die besten Lebensbedingungen geschaffen. Also wenn wir auf Mars, Venus oder Jupiter oder irgendwelchem anderen Planeten wären, da wären diese Lebensbedingungen nicht so, wie sie sind. Gott hat für uns hier auf dieser Erde die besten Voraussetzungen geschaffen, damit wir wirklich uns wohlfühlen können. Gott ist der Erfinder von allen möglichen Dingen. Gott hat uns Freundschaft geschaffen, was Freundschaft ist, Partnerschaft ist. Jetzt darf ich euch nur eines sagen. Was glaubt ihr, wer Sex erfunden hat? Gott oder der Teufel? Sexualität. Bitte? Auch Gott. Lessing hat einmal gesagt, von Kopf bis zum Nabel hat Gott den Menschen geschaffen und ab dem Nabel der Teufel. Ich glaube, dass Gott den Menschen komplett geschaffen hat, auch was ab dem Nabel runtergeht. Sexualität ist eine Erfindung Gottes und nicht ein Werk des Teufels. Und wenn wir über Sex sprechen, Gott ist kein Spielverderber. Lass uns mal nur festhalten, nur Christen, die verkorkst sind, die reden über dieses Thema. Das ist für sie ein Tabuthema. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott der Freude. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott ist ein Gott der Harmonie. All das kommt von ihm. Gott ist ein Erfinder von der Arbeit. Gott hat die Arbeit entdeckt. Was Arbeiten ist. Er hat also die Arbeit den Menschen gegeben und hat selber 6 Tage geschuftet und gearbeitet. Und war so erschöpft, dass er am 7. Tag Pause machen musste. Gott hat die Arbeit erfunden. Und darum, weil Gott die Arbeit erfunden hat, können wir Menschen nicht arbeitslos werden. Auch wenn wir sind. Wir haben Gott nicht verstanden und die Welt hat Gott nicht verstanden. Die Gesellschaft hat Gott nicht verstanden. Wenn wir arbeitslos werden, Gott hat gearbeitet und hat die Arbeit geschaffen, hat die Arbeit erfunden und deshalb können wir nicht arbeitslos sein. Arbeit, wir denken manchmal, Arbeit wäre ein Fluch. Nein, Arbeit ist das Normalste vom Normalen. Keine Arbeit, Müßiggang ist der Last der Anfang. Arbeit ist ein Segen. Und wenn du Arbeit hast, hast du Essen. Und wenn du keine Arbeit hast, hast du auch nichts zu essen. Arbeit ist etwas Göttliches. So, wir kommen an den Punkt näher, also Gott, der Erfinder, der die Patente immer wieder nur anmeldet, bei dem jeden Tag hat er was Neues damals geschaffen. Gnade ist eine Erfindung Gottes. Gesetz ist eine Erfindung Gottes, aber auch so, ich vergebe dir, verzeihe dir, oh, geh hin in Frieden und so weiter. Dienen ist eine Erfindung Gottes. Jesus kam und zeigte, wie man Füße wäscht, als wenn die Leute das nicht gekannt und gekonnt hätten. Das Geheimnis des Lebens liegt im Dienen. Gott hat den Menschen gedient, Jesus hat den Menschen gedient. Gott hat unseren Kopf erfunden. Es ist so schön, dass mein Kopf rund ist oder oval. Ich bin so froh, dass ich nicht einen viereckigen, quadratischen Kopf habe. Roboter haben sowas, aber nicht wir Menschen. Er hat den Kopf geschenkt und alles, was in diesem Kopf drin ist. Und selbst die Wissenschaft mit ihrer ganzen Kunst bis heute können einen Menschenkopf nicht nachmachen. Und selbst nicht einmal den Kopf von einem Spatzen können sie nachmachen. Nicht mal den Kopf von einer Fliege. Sogar in dem Kopf einer Fliege ist ein ganzer Computer drin. Und was die Fliege alles macht, dass sie an der Decke gehen kann, das kannst du und kann ich noch nicht. Gott hat das alles, diese Saugknöpfe, dass man an der Decke spazieren gehen kann. An den glatten Flächen und so. Er hat uns unsere Augen erfunden. Die Kameras kommen heute nicht dem bei, was der Schöpfer in uns hineingepflanzt hat. Dass sie in jeder Richtung schnell alles aufnehmen, aufzeichnen können. Gott hat unsere Ohren erfunden. Wir sind seine Hände Werk. Und um das geht es mir, dass wir das einmal begreifen. Ich bin eine Patentlösung Gottes. Ich bin eine Patentlösung Gottes. Ich bin ein Patent Gottes, als wenn ich als Ganzes sehe. Gott ist nicht schuld, wenn wir unseren Kopf nicht richtig gebrauchen. Wir selber sind schuld, wenn wir Dummheiten machen und Torheiten begehen. Unsere Augen nicht gebrauchen, unsere Zunge nicht gebrauchen, unsere Ohren nicht gebrauchen. Gott ist der Erfinder des Gefühls. Jetzt kommen viele Menschen und sagen, ja, Gefühl darf ein Christ nicht haben. Wenn Gott Sexualität erfunden hat, wenn Gott das Gefühl erfunden hat und das kreiert hat und in wir das hineingepflanzt hat, dann dürfen wir diese Dinge dankbar annehmen. Seine Schöpfung dürfen wir dankbar annehmen. Gott hat den Verstand uns gegeben. Manche Leute denken, wenn sie sich bekehren und Christen werden, die müssen den Verstand an der Garderobe abgeben. Oder bei der Taufe abgeben. Ich darf meinen Verstand gebrauchen. Der Verstand ist von Gott. Glaubst du das? Was würde ich, wenn ich keinen Verstand hätte? Was würdest du ohne Verstand anstellen? Gott hat uns den Willen gegeben. Er will nicht, dass unser Wille gebrochen wird. Nein, dass unser Wille geheiligt wird. Das ist, was Gott will. Die Menschen wollen unseren Willen brechen. Aber Gott hat uns den Willen gegeben. Und das, was Gott gegeben hat, soll der Mensch nicht unrein nennen. Gott hat uns den Willen gegeben. Unser Wille ist wichtig für Gott. Und Gott tut nichts, wenn wir nicht wollen. Er wird uns nie vergewaltigen. Wir sind freie Wesen. Gott hat uns das Temperament gegeben. Du betest, oh Gott, lass mich ruhiger werden. Stell dir mal vor, wenn alle ruhig wären, würden alle schlafen. Gott sei Dank, dass es Petrus hier gibt, dass es ja Philippus gibt und Thomas gibt und Matthäus gibt und all diese Brüder gibt. Gott sei Dank, dass die verschiedenen Temperamente, die Melancholiker, Choleriker, Phlegmatiker und dann die ganze Mischung noch ein bisschen, so die ganzen Elemente, das ganze Charakterwesen, wenn das alles zusammen ist. Gott hat diese Dinge geschaffen und was Gott gemacht hat, sagt er, es ist sehr gut. Sehr gut, also Spat Entam sagt selbst, es ist sehr gut. Alles, was von Gott kommt, ist gut. Also dein Temperament, egal auch wenn du so ein Dickkopf bist, Gott braucht Dickköpfe. Gott braucht Menschen, die weinen. Und Gott hat jedem Volk was Besonderes gegeben. Ich denke, die Slawen, wenn ich an meinen Urgroßvater denke, meine Oma hat erzählt von ihm, wenn der gepredigt hat, er war so Stundist und Wanderprediger, seine Predigten waren erst gesegnet, weil er die Bibel auswinden konnte. Der konnte weinen. Und wenn er Gottes Wort gelesen hat, fing er an zu weinen. Die Amerikaner, was machen die? Die fangen an zu wackeln, zu jubilieren, zu jauchzen. Auch das hat Gott gegeben. Die anderen, die sind, naja, ist wunderbar, die Deutsche. Gott hat auch das deutsche Wesen gegeben. Und manche Leute denken, ich muss Amerikaner oder Chinese werden. Ich muss nicht Amerikaner und Chinese werden. Ich muss meine Identität entdecken. Und die Deutschen haben auch etwas an sich. Wir wollen es ganz genau wissen. Wir gehen auf Nummer sicher. Stell dir mal vor, wenn das die Menschen nicht tun würden, auf Nummer sicher zu gehen. Gott ist also derjenige, der alles geschaffen hat, was alles von Gott kommt. Alle Sprachen, alle Nationen, alles, alle Erkenntnis, alles kommt von Gott. Gott ist der Schöpfer der Musik, vom Beat und Rock und Roll und Klassik. Und gregorianischen Gesängen. Gott ist von allem. Und wenn der Mensch sagt, nein, nur dieses, das andere ist vom Teufel. Musik ist neutral. Medizin ist neutral. Von Spanier sagen, von Musik und Medizin versteht ein jeder bisschen was. Von Musik und Medizin. So, Gott hat diese Dinge gegeben, dass wir mit diesen Dingen zurechtkommen. Gott hat die Pflanzen geschaffen, die Tiere geschaffen, die Viren geschaffen, die Bazillen geschaffen. Alles kommt von ihm. An alles hat er gedacht. Ich möchte nur wissen, hat Gott irgendetwas vergessen? Vielleicht können wir ihm irgendwo sagen, lieber Gott, du hast was vergessen. An das hast du nicht gedacht. Mach dir Gedanken, vielleicht findest du etwas, was Gott vergessen hätte. Vielleicht ist es ausgestorben oder ausgerottet inzwischen, das wir nicht mehr haben. Vielleicht ist das so. Aber ich darf dir eines sagen, Gott ist einfach spitze, oder? Er hat immer Patentlösungen. Als die Königin, englische Königin gekrönt wurde, da ist etwas passiert. Die Mädels da, die dabei standen, die Kinder der Queen, der Königin, als die standen da und das kleine Mädchen, Kinder und Nadeln sagen immer die Wahrheit. Und dann stand diese Mutter in der Pracht mit der Krone und wunderbaren Königskleider. Und dann sagt ein Kind oder eine dieser Prinzessinnen, das ist unsere Mutter. Das ist unsere Mutter. Unsere Mutter. Dieser begeisternde Ausruf. Unsere Mutter. Und wenn ich Gott so anschaue in seiner Meisterwerkstatt, diese Erde, die Schöpfung, das ist unser Gott. Ist das nicht wunderbar, was er alles gemacht hat? Seine Weisheit ist unbegrenzt. Der Mensch, der Gott nicht kennt, der denkt, es ist alles per Zufall entstanden. Aus dem Schleim irgendwo, durch Urknall und so weiter. Aber der Heilige Geist macht uns empfindsam für die Werke Gottes und wir entdecken mehr und mehr. Geisterfüllte Menschen, die sich dem Geist Gottes öffnen, entdecken die Schöpfergröße, Schöpfermacht Gottes. Das alles hat er gemacht. Ist er nicht wunderbar? Hat er nicht für alles eine Patentlösung? Und wir finden, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, wir werden mit Gott Patentlösungen finden. Für alles ein Patent. Und der Prediger, eigentlich die Pastoren, die nur Referat halten, die mögen vielleicht für eine ganze Weile gut sein. Aber was die Gemeinde Jesu braucht, ist etwas wieder vom Judentum, Rabbiner. Der Rabbiner ist total anders als der Prediger, der Pfarrer, der Pastor, der gewöhnliche Pastor einer Kirche. Der Rabbiner, wenn der jemand anguckt, jemand zu ihm mit einem Problem kommt, hat immer für jeden eine ganz spezielle Lösung. Paulus zum Beispiel war ein Rabbiner als Apostel. In Korinth, der Korintherbrief ist ein reiner rabbinischer Brief. Da fragen die Leute an, wie machen wir das, wie machen wir das und wie machen wir das und so weiter. Das ist für alles eine Lösung. Da kommen doch die Charismatiker und die Charismatiker haben große Probleme mit so vielen Dingen. Und dann schreiben diese Charismatiker von Korinth an Paulus einen Brief. Aber weißt du, lieber Paulus, die Engel sind blind. Oder die können Männlein, Weiblein nicht unterscheiden. Was kann man da machen? Gibt es da eine Lösung? Und Paulus hat eine ganz patente Lösung. Kopftuch. Die sollen den Kopf bedecken. Also die Frauen sollen ihren Haupt bedecken. Dann weiß der Engel ganz genau, wenn er durch die Versammlung geht, Weiblein, Männlein, Weiblein, Männlein. Kein Problem. So vieles andere mehr. Oder wenn man in Zungen betet, verflucht man dann Jesus und so weiter. Patente Antworten, immer auf die Situation bezogene Antworten. Und das ist auch das Wort Gottes. Wort Gottes ist nicht nur logisch, in Stein gemeißeltes Wort. Wenn Gott spricht, wenn der Heilige Geist spricht, hat er immer eine individuelle, persönliche Antwort für meine Situation. Immer was Spezielles. Die Bibel ist ein allgemeines Buch. Alle Jahrtausende, Jahrhunderte können darin lesen. Menschen aller Schichten, alle Generationen. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, hat er immer eine Patentlösung für mich. So spricht der Herr. Und jetzt, was sagt er? Gott hat eine besondere Lösung für dein Leben immer bereit. Und du solltest nicht mit allgemeinen Lösungen dich zufrieden geben. So viele Menschen geben sich mit so allgemeinen Plätzen zufrieden. Naja, das ist so. Das war schon immer so und so weiter. Nein, du brauchst eine spezielle Antwort für dein Problem. Eine ganz höchstpersönliche Antwort. Eine höchstpersönliche Führung. Gott geht keine traditionellen Wege, ausgefahrene Wege. Gott geht am liebsten querfeldein, so zickzack, quer durch den Garten und hinterlässt überall Spuren, wo er gewesen ist. Gott ist also ein Gott, der seinen eigenen Weg geht, seine eigene Art hat, wie er sich offenbart und so weiter. Und du musst immer offen sein, dass du Gott auf die Spur bleibst. Er weckt mich alle Morgen neu. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Also Gott fängt immer was Neues an. Gott macht nicht an die alten Sachen rum. Und ich möchte dich einladen, vergiss dein Gestern und Vorgestern, erwarte was Neues. Erwarte eine Patentlösung für deine Ehe, eine Patentlösung für deinen Charakter, eine Patentlösung für dein Temperament. Erwarte eine Patentlösung für deine Gesundheit. Herr, der Doktor kann hier nichts mehr machen. Und die Medizin bringt auch nichts mehr. Aber jetzt, Herr, ich erwarte ein Wunder von dir. Und Wunder ist Patent. Ich erwarte ein Wunder von dir. Jetzt greif ein, oh Gott. Der Gott, der die Schwerkraft erfunden hat, die Gravitationskräfte erfunden hat, der die Ordnung im Kosmos geschaffen hat, der wird doch auch noch hier was zustande bringen, oder nicht? So im Kleinen, als Uhrmacher, dass er diese Rädchen wieder neu in Gang bringt. Gott, das schaffst du schon. Gott geht immer neue Wege. Auch wenn er sich offenbart, er geht immer neue Wege, sucht neue Lösungen. Wie mache ich das am besten? Gott hilft denen, die ihn darum bitten. Du solltest nur darum bitten. Gott, ich brauche jetzt eine Patentlösung für meine Finanzen. Ich brauche eine Patentlösung für meine Entscheidung oder Patentantwort. Ich brauche irgendetwas Spezielles. Herr, belehre mich. Herr, ich bin in Not, ich weiß nicht weiter. Ich brauche ein Wunder von dir. Muss ich ihm sagen. Und dann lass ihn mal knobeln. Lass ihn mal tüfteln. Lass ihn mal so ein bisschen rumbasteln an der ganzen Geschichte. Und er sagt, lass mich mal versuchen. Gott, ich darf dir eines sagen, Gott experimentiert nicht. Wenn er das Ding in die Hand nimmt, macht er es auf und steht da wie ein Meister da, hat er schon immer gewusst, so wird's gemacht. Das ist Gott. Wir natürlich, wir müssen experimentieren. Wir müssen von der Seite probieren, von der Seite, von der und von hinten und von oben, von unten. Und vielleicht irgendwo klappt's mal. Aber bei Gott, was er anfasst, das ist so einmalig, packt's an und das Ding ist gelöst. Gottes Einrichtungen, die sind für alle da. Gottes Geheimnisse, wenn er dir jetzt so gewirkt hat, musst du nicht verstecken, verheimlichen. Du sagst, Gott, das hast du getan, gestern hast du so gemacht. Wie willst du das heute lösen? Gott hat für jeden Tag ein neues Rezept für dich, auch auf deinem Speisezettel. So viele Menschen, die essen morgens, mittags, abends immer die gleiche Mahlzeit. Ich weiß nicht, Kartoffelsalat. Morgens Kartoffelsalat, mittags Kartoffelsalat, abends. Verstehst du? Immer das Gleiche. Findet ihr nicht was Neues? Hat Gott nicht euch so viel Kreativität gegeben, dass ihr mal auch mal was abwechseln könnt? Salat mal anders machen? Immer Salat, Salat, Salat. Ich will nur ein Bild verwenden, das ist nur Salat. Aber so viele Menschen denken, Salat, das ist alles. Versuch mal anders an die Sache ranzugehen. Gott beginnt, was Neues in deinem Leben zu schaffen. Etwas ganz Neues zu lösen in deinem Leben. Was freizusetzen. Er sucht eine Lösung und sagt, Kind, wollen wir nicht mal probieren, mal dies und jenes? Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Das heißt also, Gott, du bist total anders. Und ich möchte das Andersartige erfahren und erleben. Nicht sich mit dem Gewöhnlichen abgeben. Wir gewöhnen uns an das Gewöhnliche. Und das ist unser großes Verhängnis. Immer das Gewöhnliche. Wir kommen rein, wir singen 5 Chorusse. Dann wird ein Gebet gesprochen. Wort der Ermutigung wird sein. So, wir können fast die Uhr danach stellen, wo wann was passiert. Aber Gott möchte ungewöhnliche Wege gehen, dass er alles auf den Kopf stellt und mal total anders anfängt. Da war jetzt keine Salbung mehr da, wenn es total anders ist. Aber Gott will gerade über das Andersartige etwas ganz Neues erreichen. Denn er will das Beste für unser Leben. Nicht das Letztbeste oder Letztmöglichste. Nein, das Allerbeste. Gott will stets das Beste für dein Leben. Seine Lösungen sind immer die besten Lösungen für dich und mich. Gott sagt zu Abraham, Abraham, geh aus Ur in Chaldea. Kennt ihr diese Stelle? Abraham, geh aus Ur in Chaldea. Und wir denken, naja, der arme Kerl musste alles verlassen. Aber da heißt es, geh aus Ur in Chaldea zu deinem Besten. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Verlass die Stadt. Da gehst unter. Da versauerst. Da verblödest. Da wirst du krank. Verlass Ur in Chaldea. Die Menschen sind so schlecht hier. Genauso ähnlich wie Sodom und Gomorra. Geh raus aus dieser Stadt zu deinem Besten. Und manchmal führt Gott uns aus unserer Situation heraus zu unserem Besten. Manchmal führt Gott uns aus Beziehungen heraus zu unserem Besten. Wir haben natürlich so diese Veranlagung, dass wir Gottes Gaben falsch gebrauchen, dass wir alles Gott unterstellen, Gott verdächtigen und sagen, na, der hat keine guten Gedanken mit mir. Aber meine Bibel sagt, Gott hat nicht Gedanken des Leides mit uns, sondern Gedanken des Friedens. Geh aus zu deinem Besten. Wir haben so in uns so eine Anti-Befähigung, dass wir einfach alles schlecht sehen. Also Gott meint nicht gut mit mir. Ich bin wieder Hiob jetzt. Jetzt muss ich so einfach in den Spuren Hiobs gehen und so weiter. Wir neigen, dass wir uns selber zerstören, kaputt machen. Gott hat uns alles gegeben, den Kopf, die Hände, die Füße, die Augen, die Ohren. Und jetzt heißt es, diese Dinge, die Gott mir gegeben hat, richtig zu gebrauchen, diese Patente, richtig anwende. Der Teufel neigt dazu, uns zu verhindern, dass Gottes Patente greifen. Es geht nicht. Diese Lösung ist nicht okay. Gehe aus zu deinem Besten. Auch wenn du das noch nicht erreichst. Aber im Wort Gottes sind immer Lösungen enthalten. Und ich meine nicht nur jetzt allein in der Bibel, sondern auch in dem, was der Geist Gottes dir sagt, sind immer Lösungen enthalten. Morgen mache ich an diesem Thema im Traum. Gott gibt dir im Traum eine Lösung. Im Traum ist die Anfang und Ende des Problems drin behandelt. Also es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott bietet uns immer komplette Lösungen an. Die Predigt hat meistens eine komplette Lösung, ob du das verstehst oder nicht verstehst. Immer was Komplettes. Gott, wenn Gott etwas anbietet, bietet er komplett an. Nicht nur drei Viertel, halbe Sache. Wenn er heilt, heilt er komplett. Und deshalb tut uns manchmal so weh, wenn er uns anfängt zu heilen, weil er komplett heilt. Da schneidet er alles raus. Das alte Herz ganz raus und kommt ein neues, frisches Herz. Ein Herz von einem Teenie. Plötzlich sagst du, ich verstehe nicht, warum habe ich Appetit auf dem Burger King oder was weiß ich da. So plötzlich bist du ganz anders gepolt, weil wenn Gott etwas macht, macht er etwas komplett. Komplett. Gottes Worte haben Tiefenwirkung. Gott hat die Welt geschaffen, alles wunderbar gemacht. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, zum Patent Gottes. Patent Nummer 1. Ist Jesus. Patent Nummer 1 ist Jesus. Das ist das Patent Gottes. Bei einem Patent ist es ganz arg wichtig, dass dieses Patent auch beschrieben werden kann. So, und dass man das Patent nachvollziehen kann. Patent kann man nicht nur erfinden und sagen, jetzt ich habe ein wunderbares Patent. Es muss auch funktionieren. Das Patent Gottes, Jesus Christus, kam in diese Welt. Und es wurde unter Beweis gestellt, es wurde auf den Prüfstand gestellt und es hat funktioniert. Und nach diesem Patent können wir uns weiterentwickeln. Wir können an diesem Patent uns halten. Jesus Patent Gottes. Die Lösung, die Gott über Jesus so zustande gebracht hat, gezeigt und präsentiert hat, dieses Patent wird auf uns angewandt. Wir sind auch eine Kopie von Jesus dann. Es wird alles nachgemacht. Jesus ist das Patent Gottes. Ohne Jesus, wenn wir Jesus nicht kennen und mit Jesus uns nicht beschäftigen, Jesus nicht studieren, dieses Patent nicht verinnerlichen, dann werden wir nie das werden, was Gott aus unserem Leben machen möchte. Jesus ist das Patent. Deshalb das Ideal, das Vorbild, das Modell, nach dem alles gebaut wird. Der Heilige Geist ist auch so ein Patent Gottes. Für unsere Zeit, für unsere Welt hier heute und so weiter. Es kommt von drüben, von einer anderen Welt. Ohne den Heiligen Geist kommen wir nicht auf Sendung. Ohne den Heiligen Geist empfangen wir nichts. Also auch Jesus können wir nicht realisieren. Und darum sind alle Esoteriker, New Age-Leute, nur Idealisten, gute Idealisten. Ihnen fehlt der entscheidende Durchbruch, weil der nur durch Jesus und nur durch den Heiligen Geist zustande kommt. Jesus und Heiliger Geist sind die Patente, die Gott hier hat. Darum sind alle Menschen, die Jesus ausschließen, religiöse Fanatiker. Nur religiöse Fanatiker. Die Menschen ohne Jesus sind Menschen ohne Jenseits. Jesus kam aus dem Jenseits und er hat immer mit dem Vater geredet, hat immer mit dem Vater Kontakt aufgenommen. Er hat uns den Himmel aufgeschlossen, hat immer zum Himmel aufgeschaut. Wenn er gebetet hat, was hat er gemacht? Nicht die Leute angeguckt, sondern den Himmel. Und er sah auf zum Himmel. Immer wieder, das ist merkwürdig, Jesus sah auf zum Himmel. Wenn du etwas von Gott haben möchtest, dann musst du nicht auf Hinz und Kunz und Müller und Meier schauen, du musst aufschauen zum Himmel. Das, nach diesem Patent funktioniert es. Jesus sagt, lernet von mir. Also das Modell Gottes, lernet von ihm. Ohne Jesus, wenn wir ihn nicht haben, beschäftigen wir uns nur mit uns selbst. Jesus und der Heilige Geist, das sind diese Gaben Gottes, diese Patentlösungen, die Gott in diese Welt hineingesetzt hat. So, meine Kinder, sagt er, macht diesem nach, schafft Raum für den Geist, schafft Raum für den Herrn, schafft Raum für seine Worte und so weiter. Und dann wird das Jenseits, wird das Übernatürliche aktiv. Dann fängt es dran zu greifen. Das Patent. Radio, ich denke nur so Transistor oder was weiß ich, so Funkgerät oder Handys oder was man auch so nennen möchte, funktioniert ohne Strom nicht. Das sind Patente. Und diese einfachen, dass du so ein Handy kannst schon für eine Mark irgendwo kaufen und das wird schon nachgeschmissen. So, mit so einem Handy kannst du telefonieren, kannst du Kontakt aufnehmen mit anderen Leuten, kannst SMS verschicken etc. Aber da ist eine Batterie und die muss immer wieder geladen sein. Und diese Batterie, da ist Energie in dieser Batterie drin, da ist Strom. Und gerade dieser Strom macht es flüssig, macht es beweglich, macht es empfänglich. Und Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und was machen wir damit? Wahre Kraft, wahre Energie, wahre schöpferische Energie, Bioenergie, Biokraft oder wie wir das auch immer nennen möchten, Lebenskraft, kommt über den Heiligen Geist. Das ist eine Erfindung Gottes. Empfangt den Heiligen Geist. Was hat Gott gemacht? Er hat sie angepustet. Oder Gott hat die Nase von Adam genommen und hat ihm den Odem eingeblasen, seinen Odem. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Jesus ist das Licht dieser Welt. Wenn er erleuchtet, der wird hell, der strahlt. Menschen, die mit Jesus gehen, und ich meine, die nicht religiös sind, vergiss religiöse Menschen, lass die bleiben, wo sie sind. Aber die mit Jesus gehen, die strahlen. Die sind einfache Leute. Die Apostel waren einfache Leute. Aber Gott hat aus diesen Aposteln etwas gemacht. Sie waren einfache Leute, aber sie hatten Jesus gekannt, sie lebten mit Jesus, sie wandelten mit Jesus. Und sie haben mit Jesus sehr viel bewirkt. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, Patentlösung. Im Namen Jesus steh auf. Im Namen Jesus steh auf und wandle. Wer sich Jesus und dem Heiligen Geist ausliefert, der liefert sich dem Wirken Gottes aus. Das ist Patent. Wer sich dem Heiligen Geist und Jesus ausliefert, liefert sich dem Wirken Gottes aus. Der liefert sich den göttlichen Lösungen aus. Wer sich Jesus und dem Heiligen Geist ausliefert, der wird von Menschen befreit, auf Gottes Art und Weise. Der kriegt eine Ohrfeige und sagt danke. Und ich möchte sagen, du musst verstehen, warum die Ohrfeige in der Bibel drin steht. Wenn ein Sklave eine Ohrfeige bekam in der Antike, wenn ein Sklave eine Ohrfeige bekam, das hieß für ihn, du bist frei, die Ohrfeige. Du bist frei, du bist nicht mehr mein Sklave, ich mag dich nicht mehr, hau ab, verschwinde. Eine Ohrfeige. Und die Ohrfeige befreit dich. Wenn du eine Ohrfeige bekommst, von wem auch immer, befreit dich von deiner Sklaverei. Das klingt komisch, aber das ist so. Der Josef in Ägypten, der betet, lieber Gott, hol mich raus von dieser Frau Potiphar, wie die mir zusetzt, dieses Biest da. Die setzt mich so zu. Und was passiert? Anstatt dass er frei wird, kommt er ins Gefängnis, noch fester, noch enger, noch gefährlicher. Aber das war die Befreiung. Dieser arme Josef musste nie mehr für den Rest seines Lebens im Haus des Potiphars. Der war frei. Verstehst du das? Wer Gott sich anvertraut, der bekommt göttliche Lösungen. Und die sind total anders. Anders, als du gewohnt bist. Ja, jetzt wird plötzlich besser. Und deshalb ist viele Menschen verstehen nicht, wenn man mit ihnen betet. Wenn ich mit dir bete, ich warne dich, bitte komm nicht zu mir zum Gebet. Es ist zu gefährlich. Es wird unter Umständen 7-mal schlimmer wie vorher. Ja, es ist ganz normal. Es ist ganz normal. Da wird die Hölle mobil. Bevor Gott heilt, und wenn Gott heilt, er heilt anders als der Onkel Doktor. Der heilt anders als die Pharmaindustrie. Gott heilt, und zwar gründlich. Da kommt alles, was drin ist, raus aus dem Körper. Und da macht sich alles mobil. Da bäumt sich alles auf. Und ist deshalb 7-mal schlimmer. Die Krankheit sagt, nein, ich gehe nicht. Und das bis an die Wurzel, bis an die Zehenspitzen arbeitet Gott. Das ist diese göttliche Lösung. Wie beim Josef Gefängnis. Oder andere Probleme. Wenn du betest, seitdem ich gebetet habe, geht's nur drunter und drüber. Warum? Weil du in der falschen Ordnung bist. Gott will diese Dinge in seine Ordnung bringen. Er will die Prioritäten in deinem Leben richtig setzen. Er hat eine Patentlösung. Und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Er geht ungewöhnliche Wege. Und dann bist du da und dann wird's immer schlimmer und sagst, was mache ich alles falsch? Und weißt du, dann kriegst du Kreislauf. Kollaps, dann kriegst du Nervenzusammenbruch, kriegst alles, was kommen kann, das kommt. Und dann bist du von allem entledigt, dann kannst du wieder ganz von vorne anfangen. Und dann kannst du richtig anfangen. Einstein wurde einmal gefragt, der Vater der Atombombe, mit Oppenheimer und anderen noch zusammen, wurde einmal gefragt, Herr Einstein, mit welchen Waffen wird man im Dritten Weltkrieg kämpfen? Dann sagt er, das weiß er nicht. Aber er kann sagen, mit welchen man im Vierten Weltkrieg kämpfen wird. Mit Steinen. Also wir sind wieder in der Steinzeit zurück. mit welchen Waffen man kämpfen wird. Da fangen wir wieder da an, wo die Menschheit angefangen hat. Deshalb erlaubt Gott den Zusammenbruch. Zusammenbruch von großen Organisationen, Zusammenbruch von großen Verbänden, da bricht alles zusammen, dann kann wieder von vorne angefangen. Da wird die Baugrube ausgehoben. Das ist wie Gott arbeitet. Gott pfuschert nicht rum und experimentiert nicht rum. Er hat andere Lösungen. Die göttliche Medizin wird anders angewandt. Da Tiefenwirkung. Es klingt nicht so gut. Deshalb, viele Menschen wollen mit Gott nichts zu tun haben, denn die wissen, das ist ein harter Herr. Er schneidet tief raus. Er verändert die Dinge ganz massiv und ganz gewaltig. Wer sich Jesus und dem Heiligen Geist ausliefert, der wird nach göttlichen Rezepten, nach göttlichen Ordnung, nach göttlichen Prinzipien behandelt. Es kann sein, dass du gebeutelt wirst. Und dass Gott nimmt und dich so an die Füße hochzieht und sagt, so jetzt kommt alles raus, was da drin ist. So, bis nichts mehr im Magen drin ist. Gott pumpt nicht deinen Magen aus. Der stellt alles auf den Kopf. Und dann werden diese Dinge aus deinem Leben entfernt. Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott hat eine Patentlösung gegen deine Angst. Fürchte dich nicht. Lass dich in meine Hände fallen. Vertraue mir. Gott hat etwas gegen deine Angst. Gott hat etwas gegen deine Zweifel, deinen Unglauben und gegen die Sünde und den Teufel. Gott hat etwas. Er sagt, halt dich an mir. Nah dich zu mir. Bleib in meiner Nähe. Und dann bist du frei von Furcht. Dann bist du frei von allen Befürchtungen, was dir so zu schaffen macht. Bleib bei mir. Geh nicht so weit weg. Bleibe in mir. Und das ist nicht schwer. Gottes Lösung für dein Leben ist nichts anderes als bei Jesus zu bleiben, in der Versammlung zu bleiben. Das Weglaufen ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Weglaufen von Gott, weglaufen von Gottes Kindern, weglaufen vom Wort Gottes, weglaufen vom Gebet ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Denn dann läufst du von Gott weg und von Gott, göttlichen Lösungen. Ja, die können mir auch nicht helfen. Die können dir schon helfen, wenn du in der Gegenwart Gottes bleibst. In der Gegenwart Gottes bleibst. Du musst dich nicht selbst schützen bei Gott. Er schützt dich. Du musst dich selbst nicht verteidigen. Er verteidigt dich. Du musst dich selbst nicht beschirmen. Er beschirmt dich. Du musst nicht für deine Sicherheit sorgen. Er sorgt für deine Sicherheit. Er weiß, was das Beste für dich ist. Gott ist ein Erfinder, ein großartiger Erfinder. Wie dein Leben in Griff zu bekommen ist, wie dein Leben gemeistert werden kann. Die Gegenwart Gottes ist sehr wichtig. Und wenn Gott dein Weggenosse ist, dann bist du nicht allein im Zugabteil. Du bist nicht allein im Zugabteil. Ich weiß, jemand kam diese Tage zu mir und sagte, jemand wohnt auswärts. Und es abends, wenn ich nach Hause komme und ich ganz allein im Zug, in Abteil sitze, ist gefährlich für mich, unheimlich. Und wenn da nachher so ein paar Punks hineinkommen oder so junge Leute, kriege ich Angst. Aber wenn Gott bei dir ist, bist du nicht allein in deinem Abteil. Im Gegenteil, Gott ist mit dir. Ihr macht es genauso wie jetzt manche, die jetzt nach Frankfurt-Oder fahren. Ihr habt so Brandenburg-Ticket. Und auf diesem Ticket können 5 Leute zusammenreisen. Und das ist so schön. Ich muss für den Preis nicht sorgen. Da bezahlen wir alle zusammen oder einer bezahlt den Preis. Und wir reisen alle zusammen. Gott ist in meinem Abteil. Wichtig ist, auf diesem Ticket kann ich nur fahren, wenn alle zusammen sind. Alle 5. Ist so wichtig, dass man zusammen sind. Wenn du allein fährst, kriegst du Strafzettel. Oder wirst bestraft wegen Schwarzfahren. Aber wenn du in dem Abteil bist, und jetzt auf der Reise, das hat mir jetzt der Peter erzählt, da kam ein junger Mann und sagte, könnte ich mit Ihnen mitfahren? Haben Sie so Brandenburg-Ticket? Den haben Sie gar nicht gekannt. Der hat sich angeschlossen, der fuhr von Berlin bis nach Frankfurt mit denen zusammen, obwohl die sich nicht gekannt haben, auf dieser Karte. Du musst nicht einmal groß kennen. Und wenn du mit Gott fährst, mit Gott im Abteil bist, fährst du auf seine Kosten. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Patentlösung. Auf seine Kosten reisen, mit Gott wandeln. Mit Gott kommst du durch Dickicht, also und durch das Dickicht deines Lebens, durch die Schwierigkeiten und so weiter und durch das Unübersichtliche. Mit Gott kommst du durch. Gott hat eine Patentlösung für deine Familie. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Nicht bekehre dein Haus, nicht missioniere dein Haus, nicht beknie dein Haus, nicht beschenk dein Haus und nicht kriech zu deinem Haus. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist die Patentlösung. Du musst nur an Jesus glauben. Und dann werden sich deine Angehörige von selbst bekehren. Steht in der Bibel? In der Bibel steht nicht missioniere. Die meisten, je mehr du missionierst, desto mehr machst du kaputt. Das habe ich erlebt. Und ich habe auch diese Dummheit erlebt. Da war eine Mutter und ich habe ihr untersagt, hör auf für dein Kind zu beten. Das Kind ist im Gottesdienst und dann betet, lieber Gott, errette meinen Andreas und meine Elisabeth. Die sitzen da. Was glaubst du, wenn ich Elisabeth, wenn ich der Andreas wäre, ich würde nie mehr in den Gottesdienst gehen. Ich würde mich schämen. Die Mutter meint es ehrlich, aber es ist dumm. Du sollst an den Herrn Jesus Christus glauben, dann wird dein Haus gerettet werden. Musst nicht dafür beten, nur richtig an Gott glauben. Dein Verhältnis muss mit Gott stimmen. Das Feuer Gottes muss in deinem Leben sein, dann wird dein Haus von selbst errettet. Gott hat ein Rezept, das ist ganz einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Steh richtig mit Gott, wandle richtig mit Gott, leb richtig mit Gott. Hab eine gute, herzliche Beziehung zu Gott, bete Gott an. Und das gilt auch für andere Bereiche. Gott erwartet nicht Unmögliches von uns. Die Patente sind so einfach, dass sogar die Toren, die Dummen, sich nicht irren können. Gott hat einen Plan für deine Sorgen. Da steht es in Matthäus Kapitel 6, 34 bei mir. Sorge dich nicht für morgen, heißt es hier. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Patentlösung. Sorg dich nicht für morgen. Leicht gesagt, lieber Gott. Sorge dich nicht für morgen. Du kannst da oben im Himmel leicht sagen, sorge dich nicht für morgen. Aber hier hat er uns etwas anbefohlen, etwas gesagt. Und wenn Gott etwas sagt, mach das. Das ist machbar. Nicht nur für Gott, sondern auch für dich und mich. Sorge dich nicht für morgen. Der heutige Tag ist schwer genug. Der heutige Tag ist ja unlösbar fast, die heutigen Probleme. Was willst du mit morgen? Und so viele Menschen belassen sich mit gestern und mit morgen. Und ich wundere mich, warum die so krank sind. Oder ich wundere mich nicht, warum die so krank sind. Weil sie gestern und heute und morgen alles mitnehmen wollen. Ich muss für alles sorgen. Jeder Tag hat seine eigene Plage hier. Sorg dich nicht. Das ist Gottes einfaches Patentrezept. Sorg dich nicht. Puh. Sorg dich nicht. Nimm Baldrian oder ich mache indische Öle, die duften so schön, das riecht dann. Sorg dich nicht. Martin Luther war ein bisschen anders. Der hat gesagt, wenn jemand Depressionen hat, der soll Jauche ausfahren. Das hilft. Das hilft. Jauche ausfahren. Kriegst einen anderen Geschmack. Stinkt bis zum Himmel. Also Luther war sehr, sehr praktisch. Fahr Jauche aus und dann werden die Depressionen vergehen. Dann wirst du von der Depression erlöst. Probier das mal aus. Dann nehme ich lieber meinen indischen Parfüm. Das bin ich besser bedient. Als mit Jauche. Aber ich will es nur sagen, sorg dich nicht. Das ist, was hier in der Bibel uns angemahnt wird. Oder fürchte dich nicht. Auch wenn du berechtigte Befürchtungen und berechtigte Sorgen und unberechtigte Sorgen hast oder was das auch immer ist, denk nicht dran. Denk nicht dran. Und sag dir selber, ich denk nicht dran. Gott, du hast irgendeine Idee, irgendein Patent für dieses Problem. Warum muss ich mir meinen Kopf zerbrechen? Ich komme sowieso nicht drauf. Nimm das nicht so ernst. So viele Menschen nehmen das Leben so ernst. So tierisch ernst. Deutsche speziell. Gründlich. Dramatisiere die Dinge nicht. Bausche die Dinge nicht auf. Sorge dich nicht, das ist ganz einfache Lösung. Ich habe Gott abgegeben, warum muss ich mich damit quälen? Er ist doch intelligenter, gebildeter, ist Professor. Rede nicht groß über diese Dinge. Sorge dich nicht, mach kein großes Aufheben. So einfach. Patentlösung. Ja, das klingt so einfach. Patente sind einfach. Warum bin ich bloß nicht drauf gekommen? Sagen wir immer wieder bei Patente. Ignoriere das Negative. Das ist die stärkste Waffe. Ignorieren ist die stärkste Waffe. Und stattdessen, dass wir immer viel über die Probleme reden, die so dramatisch machen und so tierisch ernst nehmen. Wir sollen vielmehr auf Jesus schauen. Das ist das Patent. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Auf den Urzustand. Gott ist der Urheber des Lebens. Gott ist der Urheber des Lichts. Schau auf den, der alles gemacht hat, durch den alles gemacht hat. Er ist die Urweisheit. Er ist alles. Schau auf die Ursprünge. Und wenn du die Ursprünge mal erblickt hast, das ist die Quelle. Das ist der Ursprung. Von dort kommt alles. Zu dem führt alles. Auf die Vollendung. Fang an, auf die Vollendung zuzugehen. Gott hat eine Patentlösung für deine Situation, egal was es ist. Philipper Kapitel 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Schaffe ich's nicht. Wenn du auf dich schaust, schaffst es nicht. Wenn du auf deine Kraft schaust, wirst du es nicht schaffen. Aber er ist es. Gott wirkt beides, heißt es im Philipper 2. Gott wirkt beides. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und das ist schon die Vorstufe für morgen, das Wollen. Ich will. Wenn du willst ein Millionär werden, schaffst es. Wenn du es nicht willst, wirst du ein Bettler bleiben. Selbst wenn du eine Million dir zufliegt und jetzt im Check irgendwo da gewinnst und da 14 Millionen auf einen Schlag. Oder 21. Also, du wirst ein armer Trottel bleiben, ein armer Tropf bleiben. Selbst wenn du es gewinnen würdest, du könntest das Ding nicht verarbeiten. Aber wenn du willst, kannst du als Tellerwäscher anfangen und du schaffst mit Gottes Hilfe. Der Wille. Gott schenkt das Wollen. Zu was hast du das Wollen in deinem Leben? Was willst du wirklich? Du solltest mal drüber nachdenken. Will ich wirklich frei werden? Will ich wirklich gesund werden? Will ich wirklich erfolgreich werden? Will ich das? Oder sind da so viele wirre Gedanken in meinem Kopf, die mir was anderes sagen? So viel Unkraut. Und viele Menschen sind überwuchert vom Unkraut. Gott wirkt beides. Nicht nur ein Teil. Wir können uns abmühen. Wir können uns abmühen und wir schaffen das nicht. Aber Gott wirkt beides. Wollen und vollbringen. Wir können gute Vorsätze haben, aber die bringen nichts, wenn er nicht das Vollbringen schenkt. Also beides muss von Gott kommen. Das Wollen sowohl als auch das Vollbringen. Und jetzt Psalm 91, 14. Und das ist diese Patentlösung. Gott hat so eine Klammer erfunden. Ich spreche jetzt ganz kurz über die Klammer. Also, und das ist so einfach. Du musst nichts Kompliziertes machen. Ich habe ja gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werdet gerettet werden. Das ist so einfach, so simpel. Gibt's noch ein anderes Wort für diese einfache Lösung? Und im Psalm 91 heißt es, er klammert sich an mich. Also dieser Arme da, der Beter oder der Gläubige, er klammert sich an mich, darum will ich ihn erretten. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Er klammert sich an mich. Ich klammer mich an Gott. Ich wollte mal einen jungen Mann von einer Frau wegbringen. Der hat sich da verliebt, aber ich habe gemerkt, die Freundschaft geht nicht gut. Die Freundschaft geht nicht gut. Und ich habe ihn mitgenommen bis nach ganz unten nach Mazedonien. Er ist mit mir mitgereist und ich habe die Freundin mitgenommen und ihn. Und wir kommen in Jugoslawien an, erschöpft. Und ich habe alles dran gesetzt. Der sollte ja merken, die haben sich ja nicht gekannt. Und die wollten gleich heiraten und was weiß ich alles. Und dann die Frau, die war noch gar nicht reif für die Ehe. Wenn sie so erzählt hat, wie sie die Ehe gestalten will, wie sie die Wohnung gestalten wird. Wir werden ein paar Nägel nehmen und da Kleiderbügel und Kleider aufhängen. Also keine Ahnung vom Wohnen und Leben. Und da habe ich gedacht, die zwei muss ich auseinanderbringen. Ich muss sie bewahren vor ihrem Unglück. Nehme ich den Burschen mit, fahre ich mit ihm bis ganz unten nach Jugoslawien und wir waren so erschöpft von der Fahrt. Und wir liegen im Zimmer, wir schlafen in einem Bett, er und ich. Wir liegen in einem Bett und plötzlich hat er nachts geträumt. Es war nicht nachts, er war so erschöpft, wir beide waren erschöpft. Und fängt an zu träumen, fällt mir um den Hals. Fängt mich an zu küssen. Ich lass dich nicht. Ich sag dann nachher seinen Namen, rufe ich, lass mich los. Nein, ich lass mich.
Ich lass dich nicht, ich lass dich nicht.
Der hat sich so an mich geklammert. Und dann hat er den Namen gerufen. Man muss ja so, so wandelnden Träumer da, muss man den Namen rufen, dann kommt er wieder zu sich. Aber ich musste ein paar Mal den rufen, bis er zu sich kam. Ich lass dich nicht. Und dann weiß ich, was die im Verborgenen machen. Und wirklich mit Speichel, verstehst du? Das war mir unangenehm. Ich werde es nie vergessen. Aber ich habe meine Lektion hier gelernt. So sollten wir mit dem lieben Gott machen. Gott, ich lass dich nicht. Ich klammere, als ich diesen Psalm gelesen habe heute Abend, ich klammere mich an dir. Darum will ich ihn erretten, weil der sich so festhält. Glücklicherweise, Gott hat Gnade geschenkt, die Ehe hat es nicht so geklappt, aber der Schwager hat nachher, oder der Bruder geheiratet, das Mädel, aber erst später und ja, ist okay. Ich wollte nur sagen, ich lass dich nicht. Dieses Bild, ich lass dich nicht. Das ist deine Chance in deiner Krise. Klammere dich an Jesus. Ich lass dich nicht, wie Jakob, es sei denn, du segnest mich denn. Klammern, wie macht man das? Sich einfach anhängen. Sich einfach anhängen und sich ankrallen und sagen, Herr, ich halte mich fest. Wie 1. Mose 32, dieser Jakob. Halte dich an einem Gesegneten und du wirst gesegnet werden, weil Jesus sehe ich nicht, der ist zu weit weg. Gewisse Leute erzählen mir, wo 2 oder 3 sind sie da, aber da wäre er da. Aber klammere dich an gesegnete Menschen, klammere dich an erfolgreiche Menschen, klammere dich an geistliche Menschen. Das ist, wie man sich klammert. Klammere dich an Menschen, die Jesus lieb haben, nicht so oberflächlich sind, nicht so gleichgültig sind. Klammere dich nicht an gleichgültige Christen, an lauwarme Christen, an tote Christen. Wenn du dich an tote Christen klammerst, du wirst auch tot werden. Klammere dich an lebendige Christen, an Christen, die was für den Heiland tun wollen. Auch wenn es ein bisschen Strohfeuer ist, ist egal. Aber klammere dich an Menschen, die Jesus von ganzem Herzen lieben, die ehrlich meinen. Klammere dich an solche Menschen. Und dann wird es dir gut gehen. Klammere dich an Menschen, die im Segen stehen. Wie auch immer. Zu denen sich Gott bekennt, die Gott bestätigt, die ein gesegnetes Werk tun, die ein Segen sind. Klammere dich an solche Menschen. Finde solche Menschen. Denn du kannst Gott nicht finden, es sei denn, du findest Bruder oder Schwester. Anklammern, dass es sich so, das ist das Rezept, das ist die Lösung, die Gott uns gegeben hat. Und deshalb ist es so wichtig, 2 und 3, deshalb hat der Herr immer 2 und 2 ausgeschickt. Arbeite mit gesegneten Geschwistern zusammen. Bete mit gesegneten Geschwistern. Bete nicht mit Schwätzern und Kritikern und Nörglern. Solche Menschen solltest du meiden, die sind Gift für deine Seele, für deinen gesunden Geist. Aber mit Menschen, die, oh, ich möchte noch mehr vom Heiland, wir haben alle noch zu wenig vom Herrn Jesus. Solche hungrige, durstige, halt dich an geistliche Bettler, die mehr von Jesus wollen, die nicht genug von Jesus bekommen, an geistliche Bettler. Das Übrige macht dann der Herr. Gott arbeitet sehr gründlich. Ich habe vorhin den Josef euch erzählt, also wie der Erfinder Gott arbeitet, dieser Kreator, dieser Schöpfer, wie der arbeitet. Er arbeitet sehr gründlich. Gott kennt alle Pfade, alle Wege, er weiß alles. Und manchmal denke ich, oh Gott, du führst uns raus ins gelobte Land, Kanaan angepeilt. Und wir wissen ganz genau, wo Kanaan liegt, wir haben ja eine Landkarte. Aber anstatt, dass es nach Kanaan geht, geht es ganz schön tief runter in die Wüste Sinai. Kennt ihr den Reisezug der Kinder Israel? Puh. Jetzt. Gott. Und ich sage euch eines. Wären die Militärstraße gegangen, wenn sie die Militärstraße gegangen wären, dann wären sie überfallen worden. Dann wären sie zurückgeholt worden. Dann hätten sie nie geschafft, gelobte Land. Aber diesen Weg, da unten in die Wüste, da geht kein Soldat, kein Ägypter. Und weißt du, Gott führt uns immer den untersten Weg. Das ist Gottes Patent, der unterste Weg. Unerreichbar für den Feind. Da geht der Teufel nicht. Der Teufel kann sich nicht bücken, da hat im Kreuz was. Der kann sich nicht bücken. So, den untersten Weg wird der Teufel nie gehen. Der Teufel wird nie auf alle 4 gehen. Aber wenn du auf alle 4 gehst, du kommst durch diese Röhre. durch dieses Loch, durch diese Öffnung. Und so, das ist die Lösung, wie Gott seine Kinder führt, wie Gott uns führt und sagt, diesen Weg ist, da geht niemand, den Kreuzesweg mag keiner, kein Sterblicher. Aber wir gehen diesen Weg, weil wir unsterblich sind, weil wir die Unsterblichkeit in uns haben. Und da verwirren wir die ganzen Gottlosen, ja, macht ruhig eure Sache da. Gott führt uns Schleichwege. Gott führt uns Umwege. Das ist, wie dieser Meister arbeitet, weil er die Übersicht hat und er weiß ganz genau, auf diesem Umweg kommen wir ans Ziel, weil er von oben alles überschaut. Die Gottlosen arbeiten nach Konzepten, nach Prinzipien, nach Grundsätzen, aber Gott hat manchmal, und es sieht so aus, keine Struktur, keine Grundsätze, keine Prinzipien. Mal da was anfangen, mal da was anfangen, mal da was anfangen. Mir ist einmal passiert in Stuttgart, ich habe da Straßengottesdienst gehabt und neben meiner Freiversammlung, wo ich da regelmäßig jede Woche meinen Straßengottesdienst hatte, da wurde so ein Klotz, Steinklotz hingestellt und da fing ein Künstler dran zu hämmern. Und ich predige halt meinen Gottesdienst, bin fertig, dann gehe ich auf den Künstler nochmals zu, wir unterhalten uns, man wird Freunde, wenn man zusammen was macht, man wird Freunde und so weiter. Dann hämmert er da ein bisschen was und dort ein bisschen was und da ein bisschen was. Und als er so da ein bisschen was und dort ein bisschen was und da ein bisschen was gehämmert hat, da habe ich gesagt, sagen Sie mal, Sie haben doch gar keine Idee. Und er hat keinen Plan, keine Vorlage, nichts gehabt, dieser Künstler. Und so da ein bisschen gehämmert, dort ein bisschen gehämmert, hier ein bisschen gehämmert. Ich habe gesagt, soll da was werden? Und sagte, warten Sie mal, wenn wir fertig sind. Und dann hat eine ganze Weile, es ging also über einen Monat, wo er da rumgehämmert hat, plötzlich ist eine Form rausgekommen. Aber da ist eine ganze Menge weggekommen. Und so ist auch Gott. Wir haben keine Übersicht und wir denken, der hat keinen Plan. Der sagt, ich habe meinen Plan hier, in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Ich habe meinen Plan in den Gedanken. Gott hat den Plan für dein Leben in seinem Herzen. Und deshalb ist dein Plan, der Plan Gottes so unerklärlich. Das Patent Gottes ist so unbeschreiblich, weil es in Gottes Herzen ist. Kein Mensch weiß es genau. Keiner kann es ergründen, außer dem Heiligen Geist. Und der hat sogar noch Probleme, dir das rüberzubringen. Denn nur der Geist Gottes weiß, was im Herzen Gottes ist, die Geheimnisse Gottes. Und Gott hat so einen Geheimplan. Seine Patente sind Geheimpläne für dein Leben. Und die arbeitet er. Und da stehen die Menschen da, was soll aus dem werden? Du weißt es vielleicht bis zu deinem 80. Geburtstag nicht, was aus deinem Leben werden soll. Wir möchten natürlich, wo was bist du berufen? Bist du Apostel? Bist du Evangelist? Bist du Lehrer? Bist du Prophet? Was bist du? Vielleicht weißt du gar nicht, was du bist. Und es musst auch gar nicht wissen. Vielleicht der Johannes in der Bibel, der wusste auch nicht, was er mal ist. Was ist mit dem? Hat Petrus mal gefragt. Was ist mit dem? Und dann sagt der Herr, was geht dich das an? Wenn ich will, dass er lebt, bis ich wiederkomme, kümmere dich nicht. Und dieser Johannes hat wahrscheinlich erst auf der Insel Patmos das begriffen. Das geworden, dort ist er das geworden, was er wirklich in seinem Herzen war. So ein Mystiker. Sieht das neue Jerusalem, sieht den Plan Gottes, die Welterlösung, die Apokalypse, die Offenbarung. Und erst am Ende seines Lebens, und du möchtest jetzt schon alles wissen, du möchtest schon wissen, bevor du eingeschult wirst, was soll ich werden? Was soll ich werden? Oder was werde ich? Oder ich werde das. Manche Leute wissen bei der Einschulung oder schon im Kindergarten, aber manche... Die wissen es gar nicht. Aber es ist manchmal gut, dass wir nicht wissen. Christoph Kolumbus, er ist losgefahren, wusste nicht, wohin er fuhr. Als er dort war, wusste nicht, wo er war. Als er zurückkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist. Und hat eine total neue Welt entdeckt. Amerika. Und wurde nicht einmal nach ihm benannt. Eigentlich müsste Amerika Columbia heißen. Und nicht Amerika. Hat er eine neue Welt entdeckt. Und ist auch vollkommen egal. Er hat den Weg entdeckt. Und jemand anders wurde dann zugeschrieben, die Ehre. Und vielleicht hast du auch etwas entdeckt, etwas bewirkt, etwas Großes ausgelöst in der unsichtbaren Welt. Andere kriegen die Ehre. Aber du hast den Weg frei gemacht. Freu dich. War es Gottes Werkzeug, Gottes Patent. Gott hat immer einen besonderen Weg, eine besondere Technik. Und du musst Gottes Technik kennen, Gottes Arbeitsweise kennen, wie er seine Patente anwendet. Er arbeitet an unserer Erwählung. Und da erniedrigt er uns, bevor er uns erhöht. Er beleidigt uns, bevor er uns adelt. Oder erlaubt, dass wir beleidigt werden. angespuckt werden, gekränkt werden, bevor er uns heilt. Wir werden zuerst mal verdammt, bevor wir selig gesprochen werden, bevor wir die Heilsgewissheit bekommen. Und es ist das Normale. Du begreifst deine richtige Erlösung erst, wenn du deine Sünde gesehen hast. Und Gott zeigt dir die Sünde. Da erschrickst du dich und sagt, oh, ich Elender, wer kann mich vom Tod erretten? Kein Mensch kann selig werden. Du erschrickst dich über die Größe deiner Sünde. Und dann gehst du auf die Knie, so wie wir gesungen haben, erbarm, erbarm dich unser. So arbeitet Gott. Das sind seine Tricks. Das ist seine Methode, sein Patent, die Lösung, wie er mit uns arbeitet. Und deshalb sei nicht entsetzt, wenn du plötzlich nur noch Sünden siehst. Nur noch Sünden, nur noch Probleme, nur noch Schwierigkeiten, nur noch Sorgen, nur noch Ängste. Denkst, wo bin ich jetzt hineingeraten? Da will Gott etwas zeigen. Ich bring dich hier raus aus diesem Kessel. Ich bring dich raus aus dieser Hölle. Ich bring dich raus aus diesem Dilemma. Gott macht uns zuerst schwach, bevor er uns stark macht, damit wir die Stärke Gottes kennenlernen. Er lässt uns zuerst mal alles rauben, denk an Hiob, damit wir doppelt nachher alles zurückbekommen, dreifach oder hundertfach oder wie auch immer. Er erlaubt uns, dass wir diese Dinge verlieren. Und wenn wir diese Dinge verlieren und sagen, nimmt alles mit und du gibst noch eine Zugabe, dem, dann wirst du hundertfältig wiederkriegen. Unser Problem ist, wir lassen nicht so schnell los. Wir lösen uns zu langsam von diesen Sachen. Und weil wir uns so langsam von diesen Sachen lösen, kann Gott nicht die Arbeit so tun, wie er es tun möchte. Wir sind diese Behinderer. Diese Anti, die Gott seinem Weg stehen und so weiter. Du musst also Gottes Technik kennen. Für Gott gibt es kein Patentamt. Was soll er auch mit Patente? Ein Patent dauert 20 Jahre und das ist alles. Dann ist es sowieso hinfällig, muss wieder was Neues erfunden werden oder neu patentiert werden. Aber das Patent Gottes Jesus Christus, das ist schon 2000 Jahre alt und immer noch rechtskräftig und immer noch gültig. Gott arbeitet nach diesem Strickmuster Jesus. Kreuz, war Sohn Gottes, geht den Weg der Niedrigkeit, wird nicht beachtet, wird verachtet und dergleichen. Und jetzt kommt dann die Kirche. Jetzt kommt die Kirche und die will gleich Jesus patentieren. Unser Jesus. Und dann machen sie ein Patent, ein Sakrament oder sonst noch was da draus. Aber das hat Gott nicht nötig. Gott hat nicht nötig, da irgendein Orden oder irgendetwas. Er hat Jesus uns gegeben. Schaut ihn an. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Gott ist keine Theorie, etwas Praktisches. Was praktisch ist, dass wir erleben, ausleben dürfen. Jesus war 30 Jahre lang in Nazareth. Oder sagen wir mal 30 Jahre so. Also unscheinbar, bedeutungslos, wie jeder andere auch, junger Mann auch, das war Jesus. So, und er lebte unter den Menschen. Er lebte seinen Glauben aus, war der Sohn Gottes. Das ist, was Gott von dir und von mir will, dass du deinen Glauben auslebst. Nicht mehr? Und dann, als er merkte, jetzt bin ich Rabbi, dann war er für 3 Jahre Rabbiner. Ist umhergezogen, hat gepredigt. Und eigentlich, was wir in der Bibel von Jesus haben, und deshalb habe ich gesagt, du musst 80 Jahre alt werden, bis du so reif bist, genießbar bist, brauchbar bist. Beim Heiland hat es 30, 35 Jahre gereicht. Aber bei uns, wir sind etwas langsamer. So. Und dann erst die letzte Woche, was wir in der Bibel, in den Evangelien haben, ist die letzte Lebenswoche Jesu, wird berichtet. Und erst in der letzten Woche seines Lebens war er Messias. Aber was er war immer, das war er ganz. Ganz Baby. Ich möchte sagen, Jesus hat genauso gequackt und genauso geschrien und nach der Maria, nach der Brust der Maria gegrapscht und wo ist die und so weiter, wie alle anderen Babys auch. Und von ihm heißt es Windeln. Also Weihnachten und Windeln gehören zusammen. So, Windeln. Also er wird in der Krippe liegen und in Windeln gewickelt. Das habt ihr als Zeichen. Jesus als Mensch. Nicht als großen Mann. Die Juden haben den Messias als Erwachsenen erwartet, als Propheten erwartet, so einen starken Mann. Aber als Baby, Gott hat ihn als Baby geschickt. Und er war ganz Baby. Und die Patentlösung für dein Leben ist, das was du bist, sei immer ganz. Ganz Baby, ganz Frau, ganz Mann, ganz Kind Gottes, ganz Arbeiter oder was es auch immer ist. Immer komplett ganz. Das, was du tust, wenn du Wort Gottes zuhörst, hör ganz zu, schlaf nicht im Gottesdienst. Wenn du predigst, dann predige ganz. Als wenn es deine letzte Predigt wäre und du nie mehr wieder predigen würdest. Wenn du singst, dann sing so wie die Nachtigall. Ganz. Komplett. Dein Alles und dein Letztes. Dann schrei alles raus, was in dir ist. Vielleicht kannst du morgen nicht mehr singen. Und hast Stimmbruch oder deine Stimmbänder machen nicht mehr mit. Aber was du jetzt kannst, das tu ganz. Aber dann bist du morgen, tu das andere. Und das ist, was wir lernen müssen. Wir haben nicht gelernt, ich habe mal einen Indianer bei mir gehabt und dieser Indianer hat eine alte indianische Wahrheit beigebracht. Bruder Cloud, einige kennen hier, der bei uns hier schon gepredigt hat, das Foto ist bei mir im Büro, der neben mir steht, ein richtiger Indianerhäuptling. Und dann gesagt, weißt du, und diese alte indianische Wahrheit, ihr Deutsche und ihr Weiße habt ein Problem. Wenn ihr geht, dann rennt ihr schon. Dann seid ihr ganz woanders. Wenn wir sitzen, dann sitzen wir. Wenn wir liegen, dann liegen wir. Wenn wir essen, dann essen wir. Aber ihr, wenn ihr esst, dann seid ihr schon ganz woanders. Ihr seid immer schon beim Nächsten. Ihr seid immer schon entweder weit zurück, denkt immer an gestern und vorgestern und so weiter. Was ihr macht ihr gerade jetzt. Ihr müsst lernen, jetzt zu leben. Das ist Gottes Patent, heute, hier und jetzt zu leben. Was ihr macht, macht ihr jetzt. Gesundheit, wenn du krank bist, dann sorg für deine Gesundheit. Du sagst, ich muss um jeden Preis und um Gottes Willen und ich muss gesund werden. Alles jetzt. Dieses Patent greift. Patent Jesus. Was er immer tat, tat er immer ganz. Komplett. Als er dann am Kreuz war, war er ganz am Kreuz, war er Mensch, hat gelitten, hat Schmerzen gehabt, hat geschrien, hat Gottverlassenheit gespürt, hat alles komplett erlebt. Und in Jesus haben wir das Angebot Gottes heute, total anders zu sein. Jeder von uns darf ein Original Gottes sein, ein Patent Gottes, eine Lösung Gottes. In Jesaja Kapitel 62 ist da sind ein paar Stellen, die ich noch ganz schnell mit euch lesen möchte. Gott wacht über sein Wort, über diese Lösung, die er dir gibt. Und da heißt es in Jesaja 62, Vers 4, wenn wir mit Gott zusammenleben, mit Gott zusammenarbeiten, dann wird man dich nicht mehr länger, das gilt für Frauen, aber es gilt für Männer auch so, da heißt es, man wird dich nicht mehr länger die Verstoßene nennen oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land, du glückliche Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Also Gott wendet sich uns zu und du bist plötzlich die Vermählte. Du bist plötzlich die Geliebte und dein Land ist das Vermählte und Geliebte. Und dann Josua Kapitel 1, Vers 5, wenn du mit Gott lebst, mit Gott zusammenlebst, kein Feind, Josua 1, Vers 5. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können, denn ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen. Genauso wie ich mit Moses getan habe, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich in Stich lassen. Ist das nicht großartig? Nie, nie, nie. Und das ist die Lösung, die Gott gegeben hat. Nie. Du kannst Gott in Stich lassen. Du kannst versagen. Du kannst fallen, aber er fällt nicht. Jesus ist das Patent Gottes. Und in Jesus sind wir zu dieser neuen Schöpfung geworden. Nach diesem Strickmuster werden wir gestrickt nach Jesus. Gottes Verfahrensmethode, die er einmal an Jesus ausprobiert hat, es funktioniert. Der Jesus kommt aus dem Grab, der Tod konnte ihn nicht halten. Und nach dieser Jesus-Methode arbeitet Gott weiter mit uns. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab rausholte, derselbe Geist macht uns lebendig. Also wenn du Gottes Lösung, Gottes Patent erleben möchtest, musst du das Patent Jesu akzeptieren, das Gott angemeldet hat vor 2000 Jahren, das immer noch rechtsgültig ist, das beschrieben wird. Ein Patent muss man beschreiben, wie funktioniert das? Und das ist im Evangelium beschrieben, in der letzten Woche, diese Karwoche. Und da wird gesagt uns, wie er aussah und was mit ihm passierte. Da heißt es, Jesaja 53, alle verachteten und mieden ihn. Ist wunderbar, nicht wahr? Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab und wir rechneten nicht mehr mit ihm. Das ist diese Methode, das Patent Gottes. alle verachteten ihn und so weiter, alle mieden ihn. Aber das funktioniert. Da kam durch. Alle anderen sind nicht durchgekommen. Bisher ist niemand durchgekommen. All diese Heiligen sind nicht durchgekommen. Alle Frommen der Geschichte, der Heilsgeschichte, Moses, Elia, Jeremia, Jesaja, Hesekiel, Daniel, all diese Propheten sind nicht durchgekommen, weil sie nicht nach dem Patent Gottes alle waren. Die haben alle hingedeutet, alle darauf gehofft, aber nicht geschafft. Nur einer kam durch, das war Jesus. Und wir sollen ihm ähnlich werden, ihm gleichgestaltet werden, sagt die Bibel. Und so weiter. Wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleich sein. Hebräer Kapitel 2. Nicht den Engeln hilft er, sondern, wie es in den Heiligen Schriften heißt, den Nachkommen Abrahams. Also diese wahren Gläubigen. Und es sind nicht die Juden gemeint hier, sondern die wahren Gläubigen. Abraham ist der Vater der Gläubigen. Niemand soll sich da falsche Fährte sich führen lassen. Deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Priester für sie werden und vor Gott für ihre Schuld Sühne leisten. Und was er selbst erlitt und was ihm selbst abverlangt worden ist, befähigt ihn nun, den Menschen zu Hilfe zu kommen, die so wie er auf die Probe gestellt werden. Finde ich großartig. Das befähigt Jesus, jetzt zur Hilfe uns zu kommen, die genau das Gleiche durchmachen. Jesus hat alles durchgemacht, was ein Mensch durchmachen kann. Geboren in einer Garage. Als Flüchtling. Als unerwünschtes Kind, das beinahe abgetrieben worden wäre. Nicht gewolltes Kind, also Josef wollte verlassen. Und dann und so weiter, nicht gemocht. Das ist wie ein roter Faden, immer abgelehnt. Abgelehnt von den religiösen Führern. Abgelehnt von seinen eigenen Landsleuten in Nazareth. Die wollten ihn steinigen. Jesus hat all das durchgemacht, damit er mit dir und mit mir mitfühlen kann und uns versteht. 2. Korinther noch, eine Bibelstelle, 2. Korinther 12, 7 bis 9. Paulus, Gott hat dir ein schweres Leiden gegeben, sagt der Engel. Oder Satan darf dich mit Fäusten schlagen, damit du dich nicht überhebst. Und dann sagt er, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreit. Du hast schon 20-mal dafür gebetet, dass er dich davon befreit und immer noch keine Befreiung. Aber er hat mir gesagt, und ich wünsche, dass er dir das auch heute Abend sagt, du brauchst nicht mehr als Gnade. Du brauchst nicht mehr als Gnade. Er hat mir gesagt, du brauchst nicht mehr als Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Macht. Ich trage jetzt meine Schwäche gern, sagt Paulus. Ja, ich bin stolz darauf, damit die Kraft Christi sich an mir erweist. Die Kraft Christi sich an mir erweist. Das Patent Gottes greift. Du hast gedacht, so eine Halleluja-Predigt jetzt. Aber ich denke, wenn du Christus begriffen hast, was er wirklich war, dann weißt du, was aus dir werden kann. Und dann, wir haben ja das Lied gesungen, macht hoch die Tür, das Tor macht weit und so weiter. Jesaja 26, macht die Tore auf für alle, die den Herrn gehorsam folgen, die Treue zu ihm halten, sich durch nichts beirren lassen. Macht für solche Menschen die Tore auf. Nimmt solche Menschen, klammert euch an solche Menschen. Das ist, was sagt. Macht die Tore auf für Menschen. Seid offen für Menschen, die Gott vertrauen, die mit Gott gehen. Lies Biografien von Menschen, die ihr Leben gelebt haben. Wie sie sich nicht nach der Meinung der Leute gerichtet haben. Wie sie die Mächtigen ignoriert haben. Egal, ob es Kirche, ob Staat, ob Öffentlichkeit, die einfach gesagt haben, ich glaube, ich stehe, ich kann nicht anders. Macht die Tore auf für alle, die dem Herrn gehorsam folgen, die Treue zu ihm halten, sich durch nichts beirren lassen. Heil und Frieden gibt er ihnen, weil sie sich auf ihn verlassen. Setzt für immer das Vertrauen auf den Herrn, der unser Gott ist, unser Fels für alle Zeiten. Du bist Gottes Wunderknabe oder Wundermädel. Kannst du das glauben? Du bist Gottes Wunderknabe oder Gottes Wundermädchen. Du bist Gottes Patent. Mach die Tore auf, vertraue dem Herrn. Dein Leben soll auf göttliche Weise gelebt werden. Nicht auf menschliche, sterbliche Weise, irdische Weise, vergängliche Weise, sondern auf göttliche Weise sollen deine Probleme gelöst werden. Und zwar für immer. Und noch eine Bibelstelle. 1. Korinther 2, 12. 1. Korinther 2, 12. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist Gottes, damit wir den Weg Gottes, die Absichten Gottes, die Gedanken Gottes verstehen können. Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, damit wir das Patent Gottes verstehen, Jesus verstehen. Der einzige Weg, wie wir Gott verstehen können, ist, indem uns der Heilige Geist Jesus verklärt. Jesus verklärt. Nicht der Verstand, sondern wie der Heilige Geist. Nur durch den Geist verstehen wir die Tiefen der Gottheit. Durch den Heiligen Geist. Der Gott dieser Welt ist blind. Der Mensch dieser Welt ist blind. Für die Werke Gottes. Was hat Gott mit ihm vor? Guck mal, seitdem er jetzt glaubt, wie sieht sein Leben aus? Und so viele Menschen, die zu uns kommen, und du bist in der richtigen Gemeinde, glaub mir das. Wenn du zu uns kommst und dir blendend und glatt und alles wunderbar geht und keine Kämpfe, keine Anfechtung hast, dann bist du im falschen Verein. Jesus sagt, steig im Boot ein. Und weißt du, wenn du im Boot bei Jesus einsteigst, da gibt's einen Sturm. Da gibt's einen Kampf. Aber ich sag dir eins, mitten im Sturm erlebst du, wie der Herr aufsteht und sagt, Wind, sei still. Wenn du anfängst, hier mit uns ernst zu machen, den Glaubensweg zu gehen, dann beginnen die Anfechtungen, die Kämpfe, die Versuchungen, die Angriffe. Wo bist du hingeraten? Eine Sekte. Hans Bruns, der Bibelübersetzer, dem ist passiert. Ich habe ihn noch kennengelernt in Stuttgart. Und er hat in einer Predigt gesagt, Pfarrer Bruns, der sitzt in der Straßenbahn in Stuttgart und liest die Bibel. Dann sitzt ihm sein Gegenüber und sagt, Herr, welche Sekte gehören Sie an? Da sagte, ich bin evangelischer Pfarrer. Verstehst du? Jeder, der die Bibel liest, ist gleich ein Sektierer. Irrlehrer und so weiter. Weil nur Jehovas Zeugen die Bibel lesen und sie sich das Privileg anscheinend für sich gepachtet haben. Nein, Kind Gottes. Und du merkst, wenn du anfängst, mit Gott ernst zu nehmen, bist du schon ein Fanatiker. Ja, willst du immer noch bei diesem Verein dabei sein? Ich denke, es ist wichtig. Aber dieser Weg ist der Heilung. Hier lernst du zu vergeben. Hier lernst du Vergebung anzunehmen. Hier lernst du miteinander zu leben, zu kämpfen, einander zu tragen, einander zu verstehen. Das sind die Patente. Ein Patent mit dem anderen. Denn ein Patent allein funktioniert nicht. Du brauchst so ein Auto. Wie viele Patente sind in so einem Auto verbaut? Oder in so einem Taschenrechner? Oder so ein Handy. Wie viele Patente, das ist nicht nur ein Patent, das sind hunderte von Patenten in so einem Handy drin, was du in deiner Hand hältst. Und das bedeutet gar nicht so viel. Hunderte von Patente sind hier verbaut, verarbeitet. Deshalb, ein Patent allein funktioniert nicht. Es braucht ein ganzes Dutzend. Und ein ganzes Dutzend ist viel zu wenig. Hunderte von Patente, die auf einen Platz zusammengefügt werden. Von der Hand Gottes zu einem großen Werk, zu einer großen Sache. Und deshalb, man ergänzt sich. Gott hat für dich, für dein Leben eine Idee, einen Plan für dein Leben. Gott hat ein Patent für dein Leben und dieses Leben solltest du entdecken. Was ist, was Gott aus mir machen will? Und vielleicht vergehen die wie bei Moses 80 Jahre und plötzlich brennt der Busch wieder. Und plötzlich kommt das wieder raus, was drin in diesen Knaben Moses hineingelegt wurde, als man ihn dem Nil übergab. Weil er wurde deswegen aus dem Nil herausgeholt und 80 Jahre vergehen, verplempert er für nichts und gar nichts. Und dann entdeckt er, wozu er da ist. Und dann wird er das, was Gott aus seinem Leben machen wollte, ein Patent Gottes. Heute, Gott hat ein Patent für dein Leben. Nicht nur für dein Problem, sondern für dein Leben. Ich bin eine Lösung Gottes. Halleluja. Ich bin eine Lösung Gottes. Eine Patentlösung. Lass uns heute Abend das einfach sagen. Herr, lass uns zusammen sagen. Herr, ich danke dir, dass ich deine Patentlösung bin. Ich bin einmalig in dieser Welt. Ich bin von dir gewollt. Ich bin durch deine Hände geformt. Ich bin ein Wunderwerk Gottes. Amen.